Deutschlandfunk, Wochenendjournal. Danzig gehörte bis zum Ende des Ersten Weltkrieges zum Deutschen Kaiserreich. Das Gebiet wurde 1919 im Versailler Vertrag vom Deutschen Reich getrennt und 1920 als Freistaat errichtet, unter der Kontrolle und dem Schutz des Völkerbundes. Danzig war deutsch und doch nicht ganz. Ein Korridor trennte die Stadt vom Deutschen Reich, eine Grenze von Ostpreußen. Im Zweiten Weltkrieg dann gehörte Danzig nach dem Einmarsch der deutschen Truppen zum Gau Westpreußen. Nach 1945 wurde es polnisch. Danzig war bis 1945 eine deutsche Stadt mit einer polnischen Minderheit. Dann wurden polnische Bürger aus den ehemaligen Ostgebieten um Wilna und Lemberg in Danzig zwangsangesiedelt. Und so ist Gdansk heute eine polnische Stadt mit einer deutschen Minderheit. Wer sich in Danzig für fremde Sprachen und Kulturen und Bücher interessiert, kann beim British Council nachfragen oder bei der Alliance Française, einer Art Goethe-Institut der Franzosen. Aber die Deutschen hatten überhaupt kein Kulturinstitut in Danzig. Die DDR betrieb zwei große Institute in Warschau und in Krakau in Südpolen, aber Danzig, Fehlanzeige. Bis der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker in Danzig diesen Notstand erkannte und auf seine Initiative hin entstand das Herder-Zentrum. Als Sie hier angefangen haben bei der Herder-Bibliothek in Danzig, was war da so Ihr Gefühl? Ich meine, das ist ja etwas, was zeitweilig zumindest politisch ausgesprochen schwierig war, ein deutsches Zentrum in Danzig zu machen nach dem Krieg.
Also ich arbeite hier seit Anfangs, also seit der Gründung der Bibliothek, das war im Jahre 1995. Und wir haben alle Bücher, die wir in unserer Bibliothek jetzt haben, in Deutschland bestellt. Ja? Und wir haben auch damals Probleme mit den Zollgebühren und so weiter und so fort. Und es war nicht so, dass wir so am Anfang gedacht haben, dass wir auch hier ja, eine politische Macht oder was weiß ich haben, sondern wir haben uns einfach konzentriert, die Bücher aus dem Bereich Deutsch als Fremdsprache zu kaufen und auch Bücher aus dem Bereich Literatur, Geschichte. Und das waren also in erster Linie, sollte in erster Linie so ein Ersatz vom Goethe-Institut sein.
Was sagen denn Ihre Freunde, wenn Sie ihnen erzählen, dass Sie hier arbeiten?
Der Germanistikkreis, ja, also ist ja, begrenzt. Wir haben nur also ungefähr 20, 25 Leute studiert hier in Danzig, diese Fachrichtung Germanistik. Und mein bekannter Kreis, ja, besteht überwiegend aus den Germanisten. Und die alle wissen, dass hier in Danzig ein Herder-Zentrum ja, existiert. Und die kommen auch hier zu uns und leihen Bücher aus. Ja, ich weiß nicht genau, also was sie sich, ja, ich glaube auch, sie freuen sich.
Ist damit sozusagen die alte Frage erledigt, dass es hier eher problematisch war mit deutscher Kultur nach dem Krieg?
Ja, also ich glaube, die deutsche Kultur fängt immer dann an, wenn man Deutsch spricht, ja, wenn man deutsche Kultur auch sieht. Und bisher, also Germanistik wurde erst 1989 gegründet an der Universität, vielleicht ja aus den politischen Gründen, aber... Ja, wir sind hier eine normale Bibliothek und jeder kann hier kommen und die Bibliothek ist allen zugänglich.
Es gab keine Zentrum für deutsche Sprache, obwohl hier Deutsch schon studiert wurde und dass viele doch Einwohner doch Deutsch sprechen. Und die Interesse von Bürger war doch hier am Ort. Und das finde ich als eine gute Ausgleichung zu den anderen Sprachen. Und wenn wir uns betrachten, so ganz normal, als eine von dieser Reihe von Bibliothek von Fremdsprache, da sehe ich keine Probleme. Und die Sache sollte so wirklich erledigt werden. In Polen überhaupt so Business-Sprache, das ist englische Sprache. Und ich denke, die Jugendlichen lernen jetzt Deutsch als eine andere Sprache ohne Hemmungen, dass das irgendwo gab so einen politischen Grund. Die Sprache ist, ich finde das so eine nützliche Sprache. Und um mit dem Nachbarn so einen guten Kontakt zu haben.
Die jungen Leute haben heute eingesehen, dass es sich lohnt, nicht nur englische Sprache, aber auch die deutsche zu beherrschen. Weil es gibt viele deutsche Firmen oder ihre Schwesternfirmen, die hier eine Niederlassung haben. Und das braucht man einfach in Zukunft. Und die jungen Leute denken schon heute an Zukunft. Sie wissen, sie brauchen auch Deutsch, nicht nur Englisch. Obwohl sich immer noch Englisch viel größere Beliebtheit erfreut als Deutsch.
Meine Mutter hat Germanistik studiert und das haben wir schon, das war schon ein bisschen so unangenehm. Also das, man könnte nicht so ganz offiziell also so stolz sagen, ja, meine Mutter studiert an der Universität und gerade Germanistik. Aber jetzt, das sind dann, also ich finde keine Probleme. Man schämt sich nicht, auch an die Straße Deutsch zu sprechen. Früher, das war so wahrscheinlich nicht so gehasst, aber nie so gut genommen.
Professor ist Danziger, Mitte 40 und hochmotiviert, wenn es um die Öffnung der Stadt für andere Einflüsse geht. Wir wollen von ihm wissen, wie fing alles an für Danzig vor 1000 Jahren.
Davon wissen wir nicht viel. Seit 1360 waren die Danziger immer ganz dicht mit die Hansa verbunden. Und die Hansa-Zeit dauert bis 17. Jahrhundert. Und deswegen war das wieder international, ganz international. Ob hier herrschten die Rittenorde oder auch die polnische Königin die lange Zeit. Nicht? Ein Danziger war ein Danziger. Und das kann ich gut verstehen, denn mein Vater und mein Großvater sind hier in Danzig geboren. Also meine Wurzeln sind ganz tief hier in Danzig. Solche Familien gibt es schon kaum hier jetzt, nach dem großen Exodus 1945. Und als ich ein kleines Kind noch war, sagte mir mein Vater, der schon lange nicht lebt, Lübeck, Danzig, Hamburg, Bremen, wer das nicht weiß, soll sich schämen. Also ein Hansastolz, wollen wir so sagen, nicht? Das war mein erstes Gedicht in die deutsche Sprache. Jedenfalls sagte immer, ich bin ein Danziger, ein Freistädter. Und das war ganz was anderes. Ich bin kein Pole, kein Deutscher, ich bin ein Danziger, echter Danziger, sagte mein Vater und der Großvater wahrscheinlich auch, den ich nicht kenne.
Heute Nachmittag herrscht reges Treiben im Rathaus. Es wird ein Schriftsteller erwartet, den die Stadt sehr als den ihren empfindet, Günter Grass. Welchen Stellenwert hat Günter Grass heute in Danzig, der mit seiner Danziger Trilogie, also den Romanen Die Blechtrommel, Katz und Maus und Hundejahre, die alle auch in polnischer Sprache erschienen sind, offenbar auch bei den Polen einen Nerv getroffen hat?
Ich möchte Günter Grass hören. Er ist doch hier aus Gdańsk. Er schreibt über diese Verhältnisse, die hier waren. Und deswegen bin ich hier gekommen. Ich habe schon manches gelesen von Günter Grass.
Er wird hier ja so gefeiert, als wäre er ein berühmter polnischer Schriftsteller.
Was soll ich dazu sagen? Also, wenn er schreibt über Sachen, die uns angehen, das ist meiner Meinung nach, das ist nicht richtig, ob das ein Pole oder ein Deutscher ist.
Günter Grass als fällendes Glied der polnischen Literatur. Und die polnische Literatur und die polnische Lesendegesellschaft hat das wahrgenommen. Das, was das, er für die polnische Selbstverständigung wichtig ist, da bin ich überzeugt.
Dann erscheint der Meister selber. Im offenen Hemd, im leichten Sommeranzug, die Brille auf Halbmast, geht er gemächlichen Schrittes auf den Rednertisch zu.
Will ich Ihnen aus meinem Roman Hundejahre die ersten 4 Seiten vorlesen?
Dann hat Günter Grass für ein paar weitere Fragen Zeit.
Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass es ein Fehler war und bleibt, also in die NATO einzutreten, bevor man Mitglied der Europäischen Gemeinschaft ist. Das bringt den Polen so gut wie kein Stück Sicherheit, verunsichert eher die destabilisierte Situation in Russland. Und was dem Land fehlt, ist die Mitgliedschaft in der EG. Nicht? Und das passiert nicht, weil die das Geld scheuen. Nicht? Und das würde dem Land genauso gut tun, wie es Irland und Griechenland und Portugal gut getan hat. Nicht? Diese Länder haben ja richtig Entwicklungssprung gemacht. Das wäre für Polen, genauso wie für Ungarn oder für Tschechien, viel wichtiger gewesen als der Eintritt in die NATO. Das kostet nur Geld. Und,
ist Ihnen das Recht, dass Danzig Sie als den eigenen Dichter feiert?
Ja, ich habe nie damit gerechnet. Es überrascht mich und ich muss das so akzeptieren.
Die Danziger wohnen nicht in der Altstadt. Eines dieser Häuser in der Straße gleich hinter dem Bahndamm ist im Parterre blau angestrichen. Über dem Eingang prangt ein Schild: Deutsche Minderheit in Danzig. Im ersten Stock wird gesungen, es ist Mittwochnachmittag, Treffpunkt für die deutschen Danziger, die damals geblieben sind.
Mein Sohn, der ist 61 geboren, der hat sich immer als Deutscher gefühlt. Dann hat ihm niemand eingeredet, dass du bist ein Deutscher oder sowas. Nein, wir haben etwas Deutsch zu Hause gesprochen. Nicht immer, weil ich wohnte in einem Dienst, in einer Dienstwohnung in der Uni. Da konnte man nicht so Deutsch sprechen einfach. Das wäre ja ganz was Schlimmes gewesen. Ich habe ja ein bisschen Schwierigkeiten sowieso gehabt wegen meinem Besuch. Und der hat so gelernt und nachher, jetzt ist er ja in Deutschland, hat er gesagt, das war gut, Mutti, dass du mich immer so dazu gezwungen hast.
Warum sind Sie nicht auch gegangen nach Deutschland, als das möglich war?
Ja, mein Mann hatte nicht sehr Lust gehabt. Und mein Sohn ist selber allein rübergegangen, hat es probiert und jetzt ist es leider zu spät. Anfangs war es sehr schwer, sehr schwer. Da wurden wir immer ausgeschimpft. Germanzi, Germainzi. Anders ging es ja nicht. Niemzi, Niemzi. Und weil wir noch evangelisch waren, solange wir evangelisch waren, wurden wir immer ausgeschimpft. Da waren wir in der Zeit ja noch auf dem Dorf. Wie ich jetzt hier zur Stadt kam, da ist ja alles wieder weg. Da war es weg. Hier wusste ja niemand, dass ich eine Deutsche bin. Auch in der Arbeit bis jetzt hat das eigentlich ganz selten jemand gewusst. Mit meinen Mädchen, meinen Vornamen hat mich niemand gerufen. Ich habe einen polnischen Namen bekommen, einfach Agnieszka. Also wenn mit mir Deutsch jemand spricht, dann bin ich Waltraud. Und wenn jemand polnisch spricht, dann bin ich Agnieszka. Ich habe mich schon so daran gewöhnt, dass ich merke das gar nicht mal.
Ungefähr 350 Jahren sind meine Ahnen, meine Vorfahren, soweit, dass meine Urgroßvater aus Holland sollen sein. Die hießen Van Nibor. Und das wurde nach Generationen, hat sich der Name umgeändert in Neubauer. Und dann waren meine Vorfahren erst ansässig in der Danziger Niederung. Da hat man ja auch die Holländer, wie sie hierher kam, erst angesiedelt. Es ging ja schon auch um die Bewässerung und so weiter des Landes. Ne? Was vorher ja schon der Orden getan hat auch. Ne? Na und so ist meine Abstammung. Na und heute. Ich fühle mich als Danziger Deutsche. Danziger deutscher Abstammung. Ich sage, wir sind ja nicht die hierher zugezogenen. Wir sind hier die Eingeborenen. Ne? Und wir wollen die auch bleiben. Na, wir wollen bleiben. Wir müssen sie auch bleiben. Und dass wir hier geblieben sind, das hat jede Familie hat seine kleine Story.
Des Maximilian Kolbeheimes im Schatten der Nikolaikirche in Danzig wird eifrig Jazz gespielt. Es ist eine Jugendgruppe aus Polen und Deutschland, die hier übt. Musik hat den Vorteil, dass die Sprachschwierigkeiten wie weggeblasen sind. Zwar können die meisten polnischen Jugendlichen ein wenig Englisch oder auch ein wenig Deutsch, während die meisten Deutschen nicht einmal Guten Morgen auf Polnisch zu sagen wüssten. Anders allerdings Mark Oliver Wagner. Er ist Zivildienstleistender aus Heidelberg, hat sich zum Friedensdienst im Ausland gemeldet und leistet nun im Kolbeheim in Danzig seine Stunden ab. Er hat als Vorleistung erst einmal Polnisch gelernt.
Ich habe mich über eine Organisation generell für den Friedensdienst im Ausland beworben, aber nicht speziell für diese Stelle. Ich war vorher schon mal in Polen, habe Leute kennengelernt, habe einen Freund in Krakau und würde sagen, dass ich keine Vorteile gegenüber Polen gehabt habe. Wenn Gruppen da sind, das ist ja die Hauptaufgabe des Hauses, also Deutsch, Polnische und meistens noch eine dritte Nation dazu, wenn das irgendwie möglich geht, an solche gemeinschaftlichen Programme zu machen, dann betreue ich die Programme, am Anfang suche ich die Partner dafür, stellen ein Programm zusammen, vereinbaren verschiedene Gespräche mit Leuten und machen Ausflüge und ja, während dem Programm in der Betreuung, Übersetzung, wenn es notwendig ist und ja. Halt den Leuten das gegenseitige Kennenlernen ermöglichen.
Und haben Sie so Ressentiments gegenüber Deutschen festgestellt?
In der Jugend so gut wie gar nicht. Also Und in auch in allen älteren Generationen sind die Ressentiments eigentlich eher gegen Russland als gegen Deutschland. Und da gibt es auch eine Wende, die man vor allem dann wahrscheinlich aus den 80er Jahren sehen kann. Dass eben vorher auch in Polen populäre Deutschlandwitze sich dann eben umgedreht haben und sich in Russlandwitze verwandelt haben. Was natürlich auch problematisch ist, weil dadurch natürlich das Verhältnis Polen-Russland darunter gelitten hat. Aber das Verhältnis Deutschland-Polen ist von polnischer Seite her aus meiner Meinung nach recht gut.
Und haben Sie sich sozusagen so mit Polen angefreundet, dass Sie wieder herkommen?
Auf jeden Fall. Also ich werde versuchen, in den Ferien entweder an Programmen teilzunehmen oder sie weiterhin wie bisher zu organisieren. Und auf jeden Fall die persönlichen Kontakte, die ich während des Jahres geknüpft habe, weiterhin zu unterhalten.
An der Stirnseite des großen Übungsraumes des Kolbeheimes hängt ein Bild von Maximilian Kolbe, einem polnischen Franziskanermönch, der im Dritten Reich von den Nazis in das KZ Auschwitz gebracht wurde und dort sich für einen anderen Mann geopfert hat, für ihn in den Hungerbunker ging und dort starb. Auf dem Bild sieht er gerecht, ernst und überlegt aus, ein Mann, der wusste, warum er auf der Welt war. Sie hörten das Wochenendjournal.
7.35 Uhr, Sie hören die Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Einst war der Leipziger Hauptbahnhof einer der größten Kopfbahnhöfe Europas, geteilt in preußische und sächsische Gleise. Jetzt ist er radikal umgewandelt. 500 Millionen Mark kostete der Umbau, der aus einer Riesenhalle, in der einst die Dampflokomotiven qualmten, nun ein Einkaufsparadies mit Geschäften, Boutiquen und Läden gemacht hat. So stellt sich dem ankommenden Reisenden, bevor er noch die Liebste umarmen kann, gleich ein Brötchenladen in den Weg. Ein Bahnhof wird trendy, der Länderblick von Thomas Stein.
Wie so vieles in Leipzig, so haben auch die Dimensionen des Hauptbahnhofs ihre Wurzeln in der Messegeschichte der Stadt. Zu jeder Messe im Frühjahr und Herbst reisten in seinen besten Zeiten mehr als 300.000 Menschen über diesen Bahnhof an. Die Entwicklung des Auto- und des Flugverkehrs hätte indes die Bedeutung des Schienenverkehrs selbst dann eingeschränkt, wenn die Messen in der alten Form und mit den in den ersten drei Jahrzehnten dieses Jahrhunderts üblichen Aussteller- und Besucherzahlen überdauert hätten. So aber war das historistische Bauwerk, das 1915 fertiggestellt wurde, Anfang der 90er Jahre nach dem objektiven Bedeutungsverlust und dem DDR-typischen Verfall zu einem toten Museum heruntergekommen. Nach dem Umbau soll das Bauwerk jetzt wieder ein Element der Urbanität Leipzigs werden. In diesem Zusammenhang sieht es auch der frühere Hamburger CDU-Politiker Jürgen Echternach, der als Geschäftsführer der Bahnhofmanagement- und Entwicklungsgesellschaft die Umgestaltung in den vergangenen Jahren zu verantworten hatte.
Nicht von ungefähr ist hier die Bürgerbewegung entstanden, die ja zunächst ein Ziel hatte, nämlich die alten Städte zu retten vor dem sichtbaren Verfall. Und wenn man heute durch die Leipziger Innenstadt geht, wenn man sieht, wie die Jugendstilfassaden oder auch mittelalterliche Gebäude wieder glänzen und wenn man sieht, was hier in den vergangenen Jahren sich getan hat, dann muss man sagen, es ist keine Stadt eigentlich in den neuen Bundesländern so weit wie Leipzig. Und mit der neuen Messe und mit jetzt dem neuen Hauptbahnhof bekommt Leipzig auch zusätzlich ja noch durch den guten Flughafenausbau eine vorzügliche Infrastruktur, die Leipzig helfen wird, auch die Arbeitsmarktprobleme gut in den Griff zu kriegen.
In bescheidenem Maße könnte das am Hauptbahnhof beginnen, denn tatsächlich entstehen dort in den Geschäften und Passagen, in den Cafés und Restaurants, die den Hauptbahnhof ab heute schmücken, mehrere hundert Arbeitsplätze. Allerdings war auch diese urbane Nutzung des Leipziger Hauptbahnhofs nicht unumstritten. Vor allem Geschäftsleute aus der angrenzenden Innenstadt befürchten den Verlust von noch mehr Kundschaft. Die sächsische Staatsregierung sieht das völlig anders. Wirtschaftsminister Kajo Schommer urteilt aus den in anderen Städten gemachten Erfahrungen, dass die Läden im Leipziger Hauptbahnhof insgesamt mehr Menschen ins Leipziger Zentrum locken werden, was dann zur allgemeinen Belebung beitrüge und mithin auch den derzeit noch skeptischen Geschäftsleuten Nutzen brächte. Aus diesem Grund hat Schommer auch die Genehmigung erteilt, die Ladenöffnungszeiten in den Geschäften des Hauptbahnhofs bis weit in die Abendstunden zu verlängern. Die Reihe der Besonderheiten des Leipziger Hauptbahnhofs ist lang. So verweist die geometrisch genaue Teilung in einen Ost- und einen Westteil auf die deutsche Geschichte. Im preußisch-österreichischen Krieg, den die Armee der Donaumonarchie in der Schlacht von Königgrätz am 3. Juli 1866 verlor, stand Sachsen wieder einmal auf der falschen Seite, nämlich in aktiver Neutralität zu Österreich. Es hatte deshalb auch die Kriegsfolgen mitzutragen. Und die bestanden unter anderem darin, dass Preußen in Sachsen uneingeschränkt Bahnhöfe bauen und Eisenbahnkonzessionen vergeben konnte. So beanspruchte Preußen auch nach der Jahrhundertwende die Gleise 1 bis 13 und die Westhalle des Leipziger Hauptbahnhofs für seine Staatsbahn. Die Sächsische Staatsbahn betrieb die Gleise 14 bis 27 und die Osthalle. Auf den Tag genau 28 Jahre nach seiner Einweihung fielen am 4. Dezember 1943 die ersten britischen Bomben auf den Leipziger Hauptbahnhof. Noch tragischer wurde für die Stadt ein amerikanischer Luftangriff am 7. Juli 1944. Bomben durchschlugen das Dach des Bahnhofs und zerstörten das Bauwerk zum großen Teil. Die meisten der Besucher, die heute bei der Eröffnung des umgebauten Bahnhofs dabei sein werden, kennen diesen Teil der Geschichte nicht mehr aus eigener Erfahrung. Mit ihrem wachen Sinn für die Historie bleibt die Erinnerung daran bei den Leipzigern jedoch lebendig.
Der neue Leipziger Bahnhof wird heute eingeweiht. Das waren Informationen von Thomas Stein.
Deutschlandfunk, DLF-Magazin.
Mit Gabriela Segreto, ich grüße Sie. Unsere Themen im Überblick. Bundeswehr gegen Rechts. Erfahrungen eines Jugendoffiziers aus Thüringen. Wie auf die Jugendlichen auch positiv eingewirkt werden kann, zeigt die Arbeit der Jugendoffiziere. Sie werden von der Bundeswehr, Schulen und Jugendeinrichtungen als Diskussionspartner angeboten. Rolf Clemens sprach mit einem Jugendoffizier aus Erfurt.
Einer, der jetzt schon fast täglich in diesem Einsatz steht, ist Hauptmann Thielen, Jugendoffizier in Erfurt. Er trifft an den Schulen und in anderen Jugendeinrichtungen jene Jugendlichen, die noch in die Bundeswehr kommen. Dort aber, so berichtet er, trifft er eigentlich kaum Rechtsradikale. Als ein Jugendlicher in der Nähe von Erfurt rechtsradikale Positionen auf einen Zettel schrieb, holte die Lehrerin Hauptmann Thielen.
Das war für mich überraschend. Hat sie mich angerufen nach dem Motto, Herr Thielen, können Sie zu dem Thema Wehrmacht, Bundeswehr, Aufklärungsarbeit leisten, können Sie mit den Jugendlichen mal drüber reden, weil es auch ein Wunsch der Eltern ist. Und ich fand das toll, ich fand das eine herausfordernde Aufgabe und habe zugesagt. Ja, und dann kam ich in die Schule, hatte auch die Jungs der 9. und 10. Klasse vor mir und wollte dann in Gruppenarbeit herausarbeiten, was bedeutet überhaupt Wehrmacht, damit wir alle auf den gleichen Level kommen. Was bedeutet Wehrmacht, was waren die Inhalte der Ideologie von Hitler? Und vor allem dann interessant, die Eidesformen gegenüberstellen von Hitler und von der Bundeswehr. Und da kamen wir in ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Und das hat, glaube ich, den Jugendlichen eine ganze Menge gebracht, aber auch mir. Aber vor allem auch der Direktorin eine ganze Menge gebracht.
Wie argumentiert ein solch junger Mensch? Hauptmann Thielen, den ich in einer Gaststätte in Erfurt traf, deswegen manchmal die Hintergrundmusik.
Also ich fand es interessant, dass der Jugendliche, der hat sich auch ganz schnell von sich aus zu erkennen gegeben, als der Jugendliche, der diesen Zettel geschrieben hat, der hatte für mich überraschend ganz klare Analysen über die Probleme in unserer Gesellschaft, über die Ausnutzung des Asylrechts, über die sozialen Missstände in Deutschland, die ich immer wieder bejahen konnte. Und wie es für Jugendliche vielleicht typisch ist, hat er für sich dann auch ganz schnell einen Lösungsansatz gefunden. Und ja, sein Lösungsansatz war, diese Probleme haben wir deshalb, weil wir sehr viele Asylanten, sehr viele Ausländer bei uns in Deutschland haben. Und in diesem Moment, da habe ich dann versucht einzugreifen. Ich habe mit ihm versucht zu diskutieren, denn er hat die Problematik, das komplexe Problem, hat er auf einen ganz einfachen, für sich einfachen Nenner produziert. Die Ausländer sind das Problem. Und wir haben im Unterricht diese Komplexität Stück für Stück abgearbeitet. Als Fazit für mich, die Jugendlichen oder dieser Jugendliche hatte ganz real verstanden, welche Probleme wir in Deutschland haben. Er hat allerdings falsche Lösungsansätze gefunden.
Seine Erkenntnisse aus diesem und aus anderen Gesprächen?
Viele Jugendliche sind auf der Suche nach Werten. Sie sind ja in der Phase der Identitätsfindung. Und gerade in dieser Phase sind halt eben einige, die finden in diesen Gruppierungen, die halt eben Ausländer rausbrüllen, finden sie ihre Werte, andere gleiten in religiöse Sekten ab. Also das kommt ganz darauf an, wo sie den stärksten Halt finden. Und hier, glaube ich, hier kann man ansetzen, genau in diesem Moment, dass man die Einstellungen der Jugendlichen in dem Moment verändert, indem man ihnen erklärt, woher denn diese Missstände rühren und sie nicht versteckt. Also die Auseinandersetzung, die kommunikative Auseinandersetzung sucht, auch wenn es schwierig erscheint.
Was soll man machen, um die Jugendlichen in der Bundeswehr von rechtsradikalen Aktionen abzuhalten? Bundesverteidigungsminister Rühe will sie erst gar nicht in der Bundeswehr haben. Vor allem Redelsführer, Funktionäre und schon strafrechtlich Aufgefallene sollen vom Wehrdienst zurückgestellt werden, wie dies technisch heißt, um nicht Befreiung sagen zu müssen. Hauptmann Thielen setzt auf Einbindung.
Also meines Erachtens sollte man diese Jugendlichen nicht ausgrenzen. Denn gerade in der Bundeswehr, wo wir den Staatsbürger in Uniform, politische Bildung, das Konzept der inneren Führung praktizieren und durchsetzen, hier können wir dem Jugendlichen Werte vermitteln, Einstellungen rüberbringen im Unterricht, indem der Vorgesetzte als Beispielgebend vorne steht und ihm klar macht, was für ihn notwendig ist, dass er quasi beispielgebend von dem Jugendlichen akzeptiert wird. Und das ist ganz wichtig, akzeptiert werden, Vertrauen schaffen, denn dann ist er auch bereit, Werte zu übernehmen und Überzeugungen zu übernehmen. Und so kann ich Einstellungen verändern.
Der junge Hauptmann weiß aus seiner Erfahrung auch, dass der alte Frontalunterricht nicht viel mehr bringen kann. Generalinspekteur Bagger nennt ein Beispiel, wie er sich neue Formen des politischen Unterrichts vorstellen kann.
Ich habe auf dem jüdischen Friedhof in Weißensee in Berlin in einer kleinen Feierstunde einen Kranz niedergelegt an den Gräbern gefallener deutscher Soldaten jüdischen Glaubens und habe hinterher anderthalb Stunden einen Gang über diesen Friedhof gemacht. Und ich denke, dass solche Erlebnisse, eine Kompanie einmal über einen solchen Friedhof zu führen, wo sie an jedem Grabstein sehen können, wo die Geschichte einer Familie abreißt. 37, 38, 42, 44. Viel eindrucksvoller ist als irgendein frontaler Unterricht in einem Unterrichtsraum einer Kompanie.
Aber können die Kompaniechefs diese manchmal schwierige Ausbildungsaufgabe überhaupt angemessen wahrnehmen? Sie werden in Kursen und Seminaren darauf vorbereitet, in der Praxis aber sieht das problematisch aus. Hauptmann Thielen.
Also ich bin in der Hinsicht besonders ausgebildet, da ich Pädagogik studiert habe bei der Bundeswehr. Und es ist natürlich, und das ist natürlich die große Gefahr, ein junger Oberleutnant oder Kompaniechef, der für die politische Bildung in seiner Kompanie verantwortlich ist und vielleicht nicht diesen pädagogischen Hintergrund hat, sondern Elektrotechnik, Maschinenbau, mehr was Praktisches gelernt hat, dass dieser Mann Schwierigkeiten hat, mit dem Jugendlichen umzugehen, der auf der Identitätssuche ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Und hier muss auch eine Ausbildung für unsere Ausbilder ansetzen, dass man diesen Umgang mit Jugendlichen, ich will nicht sagen Rechtsextreme, weil das glaube ich, das kann man eigentlich streichen, sondern der Umgang mit Jugendlichen, wie kann ich den Jugendlichen Werte vermitteln, dass sie ihre Identität finden, wie immer die auch aussehen mag. Da muss eine Ausbildung erstmal bei den Ausbildern ansetzen und die das dann entsprechend vermitteln können.